Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
Ich bin meinen Kunden auch unglaublich dankbar, ne, dass die da so mit mir irgendwie irgendwo hinwachsen. Also ich weiß ja auch nicht, vielleicht mache ich auch in 2 Jahren wieder was ganz anderes. Ne? Vielleicht möchte ich gerne irgendwas so Wasserfarbmäßiges machen. So ein Alterswerk, so ein mildes Alterswerk.
So, Freunde, der Urlaub ist rum. Ich bin wieder da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ausgabe, sage ich immer. Guck mal, jetzt muss ich mich erstmal wieder reintreten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcast. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und die Legende, die ich mir diese Woche geholt habe, ist der liebe Ilja Hummel. Ilja, was geht ab?
Moin, eigentlich nicht viel. Ich sitze hier mit dem Kaffee und harre der Dinge, die da kommen.
Ja, sehr gut. Ja, Kaffee ist, damit bist du schon mal besser vorbereitet als ich. Das hätte ich mir auch gerne geholt. Für mich hat es aber nur für ein Wasser gereicht. Ich war bis gerade noch oben auf der Terrasse und habe nach den Pflanzen geguckt.
Ich habe keine.
Ja, sehr gut. Ist auch nicht schlecht. Du hast übrigens ein sehr schönes, ist das dein Arbeitszimmer, wo du sitzt? Ich finde, das sieht sehr gemütlich aus.
Ja, ist mein Arbeitszimmer. Das ist, ein paar Regale,
ja,
paar Stühle, fertig.
Bevor ich jetzt in die Fragen reingehe, stell dich den Leuten doch bitte mal eben kurz vor, wer du bist, was du machst.
Ja, hallo, ich bin Ilja Hummel, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich tätowiere seit einer Weile und habe den Laden Glaube, Liebe, Hoffnung.
Ja. Schön. Wie lange tätowierst du jetzt schon?
Mitte der 90er. Krass. Also ich glaube 94 oder 95. Und den Laden habe ich seit 97.
Ja. Ach so lange, wirklich, du hast dann wirklich nach 2 Jahren sozusagen dann das eigene aufgemacht.
Ja, krass. Genau. Ja, ich hatte damals gefühlt keine Wahl. Das war der Laden, in dem ich gearbeitet habe, der war sehr klein und also wirklich super, also wo ich gelernt habe, das war super klein und schwer verdaulich.
Hast du dann auch die Ausbildung ganz klassisch gemacht da in dem Laden? Oder wie bist
das war schon ganz grundsätzlich recht klassisch, also mit Nadelöten und allem, was so dazugehört, ja.
Ich glaube, da gab es auch, glaube ich, gar nicht so viele andere Möglichkeiten, außer dass man sich das selber gelötet hat.
Ja, genau.
Das finde ich total cool, weil eigentlich, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut, mach du.
Wir müssen noch unseren genau, Flow finden. So ein bisschen justieren. Ich finde das immer cool bei den Leuten, gerade die jetzt, sage ich mal, die klassischen Sachen noch genossen haben und einiges an Erfahrung da noch sammeln konnten, bei so Sachen wie im Lockdown zum Beispiel oder jetzt auch mit den Farbverordnungen, wo die Leute jetzt ankommen und die ganzen alten Hasen sagen, ja, mir ist das egal. Ich kann das auch ohne, dass mir das irgendjemand zur Verfügung stellt.
Ja. Genau so sieht das aus. Nee, mir ist das eigentlich auch egal. Ich glaube auch, ich meine, da muss man halt mit leben, das ist jetzt alles so populär und da muss man natürlich auch damit leben, dass der Staat eingreift und das alles weiter beschneiden wird. Ne? Das wird auch nicht besser werden. Also da sollen die Leute sich nicht viel vormachen.
Glaubst du, dass das so richtig jetzt nicht nur im Mainstream angekommen ist, sondern auch in Zukunft noch härter reguliert wird, sage ich mal?
Ja, das ist natürlich ein ganz klares Ergebnis davon, dass es im Mainstream angekommen wird. Der Mainstream ist ja der Mainstream, weil er so sicher ist und da muss man den auch sichern.
Ja, das stimmt, da ist auf jeden Fall viel bei, definitiv. Wie ist das? Du bist ja bei dir im in Essen arbeitest du ja und du hast ja vorher, also aus dem Laden Glaube, Liebe, Hoffnung sind ja super viele, auch super bekannte Leute rausgekommen und du hast es ja auch, Gordon Klaus hat mal über dich gesagt, du bist einer der wenigen Leute, die es geschafft haben, sich zweimal neu zu erfinden und damit super erfolgreich zu werden. So, du giltst, also zumindest unter den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, als derjenige, der so das Neo-Traditional so ein bisschen im Ruhrpott etabliert hat, sage ich mal.
Ja, ich kann das immer selbst schlecht beurteilen, aber das sagen mir immer relativ viele. Dementsprechend scheint da was dran zu sein. Und ja, und dann das zweite Mal ist dann wahrscheinlich das so der Schwenk vor ein paar Jahren gemein. Ne?
Ja, genau, zu den Holzstichgeschichten.
Ja, da hatte ich so ein bisschen gefühlt, also ich hatte da keine Wahl oder so. Ich musste von da weg, wo ich war, und dann hat sich das einfach so ergeben. Ich kann das gar nicht einordnen oder so.
Weil ich weiß, also dass wir uns persönlich gesehen haben, ist schon ein bisschen her. Da hattest du noch kürzere Haare auf jeden Fall, das weiß ich noch. Aber da habe ich auch im Laden bei euch ganz, ganz viele auch ältere Arbeiten von dir gesehen und so. Und das ist ja dann, also der Twist, aber wie sich das entwickelt hat, ist ja schon, was meinst du mit, du hattest keine Wahl?
Ich habe mich nicht wohlgefühlt mit dem, was ich gemacht habe. Ne? Also sprich, so die Sachen, es klingt komisch, aber ich hab mich einfach nicht mehr wohl damit gefühlt. Ne? Und wahrscheinlich so ein Teil des Erwachsenwerdens, das nicht mehr machen zu wollen, was anderes zu wollen. Ich wusste aber am Anfang auch nicht, was ich will. Also das war auch so eine Entwicklung dann. Ne?
Und wie war der erste Ansatz für dich? Also dass du...
Ich habe die Sachen nicht gemacht, die ich am schlimmsten fand oder so. Ne? So, das war so, wenn du gar nicht weißt, wohin es geht, dann vielleicht erstmal das wegschneiden, von dem du denkst, das funktioniert auf keinen Fall mehr. Also das kann ich kaum ertragen. Und dann, dann verengte sich das immer mehr.
Und dann bist du bei Dürer gelandet.
Am Ende ja.
Ne? Hast du vorher schon Bezugspunkte zu dem gehabt? Also im Sinne von, klar, jeder kennt die betenden Hände und so, aber irgendwie, dass du gesagt hast, dass du dich für diese Art von Holzstich interessiert hast, vorher schon?
Ich habe schon, ja, ich habe ein paar Semester Kunstgeschichte studiert.
Ach, krass.
Und bin da schon irgendwie seinerzeit schon so im Spätmittelalter, in der Frührenaissance kleben geblieben, so interessenmäßig. Und damit ist man natürlich bei Dürer. Und es gibt halt auch so ein paar Parallelen so zum Tätowieren. Also relativ klare Einteilungen, Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund und solche Sachen, die sich auch beim Tätowieren bewährt haben. Und ich habe das aber am Anfang irgendwie nicht verbunden. Also dass ich das vielleicht auch im Tätowieren umdenken will. Und das ist dann irgendwann passiert.
Machst du die Sachen, also guckst du dir die Inspiration halt aus den Dürer-Büchern an? Ich meine, klar, natürlich lässt du dich davon inspirieren, aber machst du dann, änderst du dann auch deinen kompletten Zeichenstil? Also wie baust du dann das Bild auf? Ändert sich das zum Neo-Traditional so ein bisschen? Oder also ist das eine andere Herangehensweise, dann dieses Design zu entwerfen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe teilweise Sachen, klar, die sehr nah an den Dürer-Sachen dran sind, hängt halt immer von dem ab, was die Leute wollen. Ne? Also so, wenn jetzt jemand eine Krake will, die würde ich sowieso nicht bei Dürer finden.
Ja, das stimmt.
Ist halt Fakt. Aber wenn natürlich jetzt jemand, keine Ahnung, die Engelschlacht will, die hat nun mal Dürer am schönsten gemacht. Und dann werde ich da auch sehr nah dranbleiben. Werd das vielleicht ein bisschen umsetzen mit einer andere Linienstärke, ein bisschen mehr Luft oder ein bisschen weniger Luft, je nach Größe. Aber also ist die Herangehensweise ist eigentlich wie früher auch gefühlt.
War es von deiner Kundschaft her leichter, dass die Leute gesagt haben, boah, Ilja macht jetzt richtig, richtig cool diese ganzen Holzschnittsachen, weil das finde ich ist bei mir zum Beispiel immer so, man nimmt sich dann Sachen vor und findet dann Sachen ganz cool, aber es ist dann schwierig für mich zumindest jetzt, das irgendwie an Mann zu bringen dann danach, dass das halt auch so nachgefragt wird. Das hat echt lange gedauert.
Nee, die sind da, glaube ich, mit mir reingewachsen. Also so zumindest einige, nicht alle, aber weil manche wollten ja auch einfach weiter Farbsachen, ne? Klar.
Ja.
Aber ich habe schon einige, die da so mit reingewachsen sind einfach. Also so, vielleicht bin ich da überzeugend oder es war einfach das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Das kann ich gar nicht einschätzen, aber sind mir viele gefolgt.
Ja, aber das finde ich schön, wenn man sich dann halt auch da ausleben kann. Und ich habe auch gesehen, du hast, entweder war es jetzt schon die Ausstellung oder ist die noch?
Also die Ausstellung in Nürnberg im Albrecht-Dürer-Haus, die ist noch bis, ich glaube, Mitte Oktober. Und Ende September tätowiere ich auch im Dürer-Haus.
Oh, okay, cool. Das ist aber, hast du, ist das, ich habe gesehen, es ist, also Tattoo-Thema, bist du der einzige Aussteller da oder gibt es noch mehr?
Nee, es ist tatsächlich einfach Tätowierungen nach Dürer, sind aus der ganzen Welt Sachen eingesendet worden. Und also da ist auch was von der Yvonne aus Berlin, von Blut und Eisen oder natürlich von Billy Bernhard, vom Erntezeit, also von Christoph Aribert, von vielen Leuten. Gibt es auch einen Ausstellungskatalog, kann ich natürlich jedem nur empfehlen, den zu kaufen, wenn er nicht nach Nürnberg kommt, obwohl ich da nichts dran verdiene.
Ja, ist ja egal. Geht ja um die Sache.
Ist schon ein schönes Buch, auf jeden Fall. Also im Prinzip, die haben eine ganze Etage da im Dürerhaus Tätowierungen im Moment gewidmet. Seit Frühjahr.
Cool. Sind die direkt auf dich gekommen oder hast du selber davon mitbekommen und hast gefragt, ob du mitmachen kannst?
Die sind tatsächlich von selber auf mich gekommen. Die haben das aber auch als öffentlichen Aufruf gemacht, aber ich weiß nicht, irgendwann vorher hatten die sich schon bei mir gemeldet. Ich nehme aber an, dass die hatten das, glaube ich, über einen Tätowierkunstverein gemacht oder so. Und ich glaube, da hatten sie dann schon diverse Empfehlungen bekommen, an wen sie sich wenden können. Und
Ja. Na gut, ich meine, klar, beim Tätowierkunstverein, da bist du ja dann auch gut aufgehoben, weil die haben ja auch wirklich Ahnung, die Leute. Das ist so.
Ja, ich glaube, der Christoph Aribert ist da auch drin, ne?
Das kann sein, ja. Heiko scheltet mich immer absolut zurecht. Ich bin formell Mitglied, aber ich bin eigentlich nur stiller Leser bei sowas. Das heißt, ich lese mir dann die Sachen immer durch. Ich beteilige mich aber jetzt aktiv nicht daran. Das ist mein Problem gewesen in dem Fall jetzt.
Ja, ich bin noch nicht zugekommen, Mitglied zu werden.
Ja. Ja gut, ich meine, du bist ja auch ein vielbeschäftigter Mann. Du bist, tätowierst du, wie viele Tage die Woche bist du? Bist du nach wie vor 5-6 Tage im Studio? Oder
ja, 5 Tage. Ja. 5 Tage tatsächlich, ja. Ist halt so. Also ich würde mir manchmal 4 Tage wünschen, aber es sind 5. Ändert sich auch nicht, glaube ich.
Nee, ich glaube, wenn man, das ist auch cool bei den Leuten, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und du bist ja auch hier zu einer der Dienstältesten, die ich bis jetzt im Podcast hatte. Und da finde ich, ist es dann auch immer spannend zu sehen, wie ist dann die Arbeitsweise von den meisten. Und gerade alles, was über 10 Jahre tätowiert, ist eigentlich so richtig okay. 5-6 Tage die Woche zum Teil. Ich habe mit Andreas gesprochen, der hat mir dasselbe gesagt. Das ist schon.
Nee, ist ja auch kein Hobby, tätowieren. Ne?
Das ist richtig.
Das vergessen viele Leute, die sich einen Pen kaufen, aber ist kein Hobby.
Ja, das stimmt. Hast du, malst du selber noch regelmäßig und viel? Also ist das noch fester Bestandteil oder ist das so mal?
Nee, nicht wirklich. Also ich war schon immer eher faul gefühlt. Ne? Aber inzwischen fühle ich mich noch ein bisschen fauler. Also ich habe natürlich auch bedingt durchs Hobby jetzt auch nicht so viel Zeit neben dem Tätowieren und dementsprechend nur das Nötigste. Sprich, Sachen vorbereiten.
Wenn du sagst, bedingt durchs Hobby, was machst du sonst noch?
Ja, ich fotografiere. Ja, da kann man halt auch viel Zeit verlieren.
Wie bist du dazu gekommen zum Fotografieren?
Das ist so, passiert so als Ausgleich zum Tätowieren. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein geselliger Typ und dann ist das ganz schön schwer, wenn man 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag irgendwie mit Leuten in einem Raum sitzt. Und dann brauchte ich irgendwann einen Ausgleich und der Ausgleich war dann Fotografieren. Natürlich irgendwas fotografieren, wo keine Leute sind, also Architektur. Und so ist das dann so passiert.
Du bist ja dann auch, das sieht man auf deiner Seite oder wenn man dir folgt, bekommt man das ja auch öfters mit, dass du viel in Lost Places unterwegs bist. Und jetzt haben wir vorhin schon gescherzt im Vorgespräch, weil ich gesagt habe, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der keine Kopfhörer besitzt. Wie bist du zu den Lost Places gekommen? Also abseits davon, du hast ja richtig coole Sachen, altes Theater oder so schon gehabt. Wie kam das Interesse dazu?
Also es kam so ein bisschen, ich habe das auch mal versucht, für mich so rauszufinden. Ich habe in den 90ern, habe ich tatsächlich schon mal irgendwann mit einer kleinen Pocketkamera in den USA so Minensiedlungen, also Minenarbeitersiedlungen fotografiert. Natürlich nur so Außenaufnahmen, weil klar, so eine Pocketkamera und so, da war nicht viel zu holen. Aber irgendwie scheint das schon immer so ein Interesse am Ende zu sein. Also sprich an Verlassenem. Und dann habe ich mir 2006 habe ich mir eine Digitalkamera gekauft und dann habe ich überlegt, was fotografiere ich denn jetzt? Und dann war eigentlich sofort klar, ja, leerstehende Buden. Und dann hat sich das relativ schnell verselbstständigt. So. Und ich würde sagen, ich fotografiere ja eigentlich nichts anderes als leerstehende Buden. Also es ist schon ein Wunder, wenn ich mal irgendwie ein anderes Foto mache auf so einer Tour.
Hm. Und ich hätte dich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, eher analog eingeschätzt.
Bin ich so. Auch inzwischen. Also das ist dann vor ein paar Jahren gekommen. Dann dachte ich, das ist auch alles viel zu einfach und viel zu langweilig. Und habe mir dann eine Firma 5-Kamera geholt, also eine Fachkamera. Mhm. Und ja, bin jetzt nicht nur damit unterwegs, weil manche Sachen kann man damit auch einfach schlecht machen, aber schon sehr regelmäßig.
Was machst du mit den Bildern? Gibt es irgendwann von dir vielleicht mal so eine Art Fotoband oder machst du eine Ausstellung oder so? Oder machst du das wirklich nur für dich?
Also ich habe angefangen für mich. Ich habe dann relativ schnell mal Kontakt mit einem Galeristen gehabt. Das hat mir auch relativ gut eine Richtung gegeben, dass ich so ein bisschen mehr verstanden habe, worum es beim Fotografieren geht. Mach's aber dann eigentlich wieder seit Jahren nur für mich. Hab aber inzwischen schon im Hinterkopf, dass das mal ein Buch werden könnte. Und jetzt nicht alles ein Buch, sondern ein Teil davon. Weil ich habe halt schon so inzwischen relativ klar umrissene Themengebiete. Und jetzt einfach nur verlassene Sachen als Thema ist eigentlich auch schon lange wieder durch.
Was wäre da potenziell sowas, was dich so mehr interessiert als das? Also, oder wenn du sagst, abgegrenzte Themengebiete, was ist ein Thema davon?
Also zum Beispiel, ein schönes Themengebiet sind Lungensanatorien in Europa. Das ist so, weil die halt zu einer bestimmten Zeit gebaut worden sind, ne, und dementsprechend in der Architektur eine spannende Entwicklung genommen haben. Also sprich von den Frühen, da sind wir irgendwo Ende 19. Jahrhundert, bis dann zu den Späten, da sind wir schon beim Bauhaus. Da ist halt viel passiert in der Zeit architektonisch und dementsprechend sind die halt auch spannend zu fotografieren. Ist vor allem auch ein Thema, das würde jetzt so langsam keinem mehr wehtun, das zu veröffentlichen, weil die meisten Fotos habe ich da vor ein paar Jahren gemacht. Die sind inzwischen entweder renoviert oder so kaputt, dass es auch egal ist. Aber ja, ich hab so ein paar so Sachen im Hinterkopf, also mal gucken.
Du kannst das ja jetzt nicht einfach googeln und kannst sagen, Lungensanatorien, gerade wenn die, keine Ahnung, aus 1800 Dingenskirchen sind, so, ne? Wie kommt man da dann an die ganzen Plätze?
Ja doch, früher war das viel Google-Arbeit, ne? Und jetzt kann ich behaupten, ja, und da muss man sich durch die Stadtarchive wühlen und so. Ganz so schwer ist es nicht. Ne? Da reicht manchmal schon die Mitteldeutsche Zeitung oder so, ne? Oder Sächsische Zeitung. Keine Ahnung, dann googelt man mal nach Vandalen im Sanatorium. Und dann findet man irgendeinen Artikel. Ne? Im ehemaligen Sanatorium gab es letzte Woche wieder Randale. 3 Jugendliche festgenommen. Und dann gucken wir es mal an.
Hast du schon mal Ärger gekriegt oder gab es bei dir schon mal eine Situation, wo du on a place warst, wo es Ärger gab dann?
Ja, ich habe einmal im Regierungskrankenhaus in Berlin, also im ehemaligen Regierungskrankenhaus in Berlin, hatte ich mal Besuch von der Polizei und ja, auch in den USA hatte ich das mal. Also passiert. Wenn man es lange genug macht, wird sowas mal passieren. Muss man sich nicht viel vormachen.
Aber war nicht schlimm. Muss es jetzt nicht, also ich hatte, flüchten?
Nee, flüchten nicht. Muss man eh dann auch abwägen, ja, ob man eine Chance hat, wegzukommen oder aus einem auch einfach zu doof ist. Und ich neige eher dazu, ist mir zu doof. Also ich bin ein erwachsener Mann, ich weiß, dass ich da nichts verloren habe. Was soll ich da wie ein Kind weglaufen? Das ist lächerlich. Wenn ich jetzt sicher weiß, okay, ich gehe um 3 Ecken und der findet mich nicht, werde ich das machen. Ja. Aber ansonsten mich lächerlich machen und da quer übers Feld rennen, sehe ich nicht.
Ja, ich meine, was gibt es ja auch im schlimmsten Fall dafür? Da kriegst du vielleicht eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, dann musst du vielleicht ein bisschen Strafzahlen und dann war's das.
So sieht's aus, ne? Und das, da mache ich mich nicht bekloppt für. Also.
Nee. Warst du schon mal in, ich glaube, in Dresden ist doch auch in der, das sehe ich zumindest immer auf der Stadtführung, in so einem Waldgebiet, ist auch ein ehemaliges Sanatorium.
Lahmann-Sanatorium, oder?
Nee, ich glaube schon. Auf der Stadtrundfahrt fährt man da dran. Vorbei.
Das ist aber inzwischen großenteils renoviert als so schicke Siedlung. Das ist Lahmann-Sanatorium. Weißer Hirsch heißt das auch.
Ja, genau, richtig. Oben am Weißen Hirsch.
Da habe ich eine sehr schöne Fotoserie von.
Siehst du, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Wenn, als du gesagt hast, hier so Mitteldeutsche Zeitung oder Sächsische Zeitung, da dachte ich mir so, der Mann Strom hat hier auch bestimmt rum.
Ja, ja. Nee, das Lahmann-Sanatorium fand ich damals auch wirklich sehr, sehr schön. Aber es ist inzwischen so eine richtig edle Wohngegend geworden. Also, sie haben da ganz viel abgerissen und Teil dürfen aber nicht alles abreißen. Ich glaube, das ehemalige Frauenbadehaus steht noch. Und ja, fand ich damals sehr schön.
Bist du für dich eher so, dass du sagst, du magst so die Moderne, gerade wenn du sagst, du interessierst dich dann auch für Architektur, ist halt gerade so auch dieser Baustil modern, ist das was für dich oder eher so, weil ich zum Beispiel bin so, ich kenne mich jetzt damit nicht super gut aus, ich weiß aber für mich selber, ich mag so diesen Brutalismus-Stil für mich total gerne. Ist halt so schreckliches, seelenloses, modernes Bauen, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das cool.
Ich glaube, ich mag alles, was wirklich Architektur ist. Und dementsprechend mag ich auch Brutalismus. Ne? Also ich mag, also gerade so, ich war in Armenien zum Beispiel, da stehen halt noch sehr viele Gebäude so aus der russischen Zeit. Und das ist schon toll, weil in Armenien, die haben so einen roten Stein, aus dem die alles bauen. Das heißt, das ist so das einzige Merkmal, was ich unterscheidet von denen in Georgien, ist halt dieser rote Stein. Aber es ist trotzdem, Brutalismus finde ich toll. Ich finde, glaube ich, so praktische Architektur finde ich scheiße.
Ja.
Also so alles andere kann spannend sein. Also so würde ich mich nicht festlegen.
Finde ich witzig, wenn hattest du das, wenn du sagst, du hast ein paar Semester Kunstgeschichte studiert, hätte das oder ist das so eine Leidenschaft, die du dann entwickelt hast dafür? Weil dann hätte ich dich dann vielleicht sogar auch gesehen, so weißt du, dann Richtung Architektur in dem Dreh.
Also es hat sich auf jeden Fall im Studium ergeben, ganz klar, ne? Weil hier an der Ruhr-Uni in Bochum, da ist Architektur ein wichtiger Teil in der Kunstgeschichte und ich glaube, das hat zumindest da so ein bisschen was geöffnet, so ein Interesse. Ja, ohne das hätte es das nicht gegeben. Ja, Architektur ist spannend, weil Architektur ist ja schon lebensbestimmend.
Ja, schon. Ja, klar. Ich meine, ich finde auch, Architektur hat im Großen und Ganzen auch so einem Stadtbild, gibt das so einen gewissen Flair.
So. Ja, du in Jena hast ja auch Glück.
Ja, ich sag immer, wenn du das, wir haben es hier ganz lustig eigentlich, weil wenn du hier auf der Autobahn an Jena vorbeifährst, fährst du erstmal am Ghetto vorbei, ne? Ja. Also meine Ex-Freundin, das erste, was sie gesagt hat, als ich das erste Mal nach Jena gefahren bin, war, wir fahren jetzt hier gleich um die Kurve, da gab es den Jagdbergtunnel noch nicht, sondern da musste man praktisch drum rumfahren. Und dann sagte sie, wenn wir jetzt gleich um die Kurve fahren, erschreck dich bitte nicht, das ist Jena, aber das ist nicht das ist nicht das Richtige. Das ist sozusagen so eine Satellitensiedlung, ne? Ja. Und hier habe ich einen schönen Mix aus Groß- und aus Altstadt und aus moderner Stadt.
Ja, und das, also diesen Blick, den kenne ich eben auch noch hier von der Autobahn aus. Das ist halt so ein Schlag in die Fresse gewesen.
Voll. Ja, Honecker, da stehen ganz viele Blocks rum, für die Leute, die es nicht kennen. Also du kommst praktisch um die Kurve und du siehst erstmal nur Blocks. Also das komplette DDR- Klischee-Denken überhaupt so.
Ja, aber jetzt kenne ich Jena eben auch schon so mal vom Durchfahren und weiß, ist so schön wie alle anderen Städte da. Ne? Also es ist ja nun mal im Osten, es ist viel Altbausubstanz und das durchmischt die Städte schon schöner als jetzt hier zum Beispiel im Ruhrgebiet oder so.
Ja, ich komme ja auch hinten aus dem Ruhrgebiet. Wir haben sogar ja mal festgestellt, ich weiß nicht, bist du in Dahlerbrück aufgewachsen oder?
Nee, ja, mein Vater.
Du hast da Familie.
Schalksmühle, also direkt neben Dahlerbrück.
Ja, guck mal, wie witzig das ist, weil ich bin ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal hier fallen lassen, ich bin auch Schalksmühler. Und irgendwann hattest du mich angeschrieben und hast gesagt, hier, guck mal, Dahlerbrück habe ich gesehen, was krass. Ja. War ich auch früher ein paar Mal.
Ja, ich bin auch halber Sauerländer.
Ja,
da aber die Sauerländer. Also ich bin in Wuppertal groß geworden. Aber,
ja, in Wuppertal werde ich immer nur geblitzt.
Ja,
ja.
Da war ich ewig nicht. Also.
Ja, ich meine, gibt ja auch, also ich finde, Wuppertal hat außer Bergen nicht so viel zu bieten, wo du denkst, da ist ein Parkplatz, ist immer eine Garage. Ist alles zu Wuppertal gesagt. Im U-Club war ich ein paar Mal auf einer Tattoo-Convention, die Horst gemacht hat. Die macht er ja, glaube ich, auch nicht mehr.
Nee, ich glaube nicht, ne.
Tattoo4U gibt es ja auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ist der in Rente?
Ja, ich weiß nicht, ob der Rente hat.
Ja, das hätte ich mich jetzt auch gefragt. Deswegen, ich habe nur irgendwann gesehen, das Studio ist dicht. Das ist natürlich schade, ist ja eine Institution gewesen. Aber klar, ne? Ich meine, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, glaube ich. Ja. Könntest du dir das für dich vorstellen, aufzuhören mit Tätowieren?
Ich glaube, irgendwann wird mich das aufhören. Also wenn irgendwann keiner mehr tätowiert werden will oder so, ne, dann muss ich ja aufhören.
Hast du für dich, also merkst du das jetzt gerade, weil ich meine, das ist ja auch öfters hier Thema im Podcast so, deswegen ist das ja jetzt auch kein Geheimnis. Ich finde, hier ist jetzt gerade so wirklich brutalstes Sommerloch, also so scheiße war es schon lange nicht mehr, aber gerade auch, ich habe mit Günner zum Beispiel gesprochen, bei dem, der hat gesagt, nö, ich habe noch meine anderthalb Jahre Vorlaufzeit und wie ist das bei dir, wie nimmst du das wahr?
Also ich habe auch definitiv schon eher, dass ich ein Sommerloch bemerke, ganz klar. Also das ist jetzt nicht so wie vor 5 Jahren, also wie vor Corona. Ich glaube tatsächlich, es hat sich nach Corona, hat sich das nie so richtig hundertprozentig erholt. Nee. Da war am Anfang, war das vielleicht nochmal so ein bisschen so ein Nachholbedarf, aber es ist nie so ganz auf das Niveau gekommen, auf dem es vorher war. Und da muss man vielleicht auch noch sehen, dass natürlich in Corona haben auch ganz viele Leute angefangen zu tätowieren. Also ich habe genug zu tun, aber es ist nicht wie vor Corona, ganz klar.
Wie siehst du das mit den Leuten, die jetzt auch gerade, ich meine, Tätowieren hat sich ja ganz doll geöffnet, wir hatten es ja vorhin schon im Mainstream. Ist das so was, wo man sagt, okay, ich kann mich noch mit diesem, ja gut, eine Szene in dem Sinne gibt es ja nicht mehr, aber machst du sowas gerne wie die Kaiserstadt oder so noch mit, dass du sagst, okay, jetzt hier die Fachveranstaltung, wo Leute sind, die dieselbe Definition von dem Beruf haben wie du selber, weißt du?
Also Kaiserstadt freue ich mich drauf, jedes Jahr eigentlich. Ne? Das ist schon das Gesetz. Ich glaube, viele andere Conventions würde ich nicht machen. Also sobald sich das zu breit fächert, möchte ich da auch nichts mit zu tun haben mehr.
Ja, auf so einer Lifestyle-Messe sehe ich dich auch irgendwie nicht so.
Nee, schaffe ich auch nicht. Nee, und wie du gerade schon sagst, es gibt halt keine Szene mehr in diesem Sinne. Ne? Und ich erwarte jetzt auch nicht eine Szene, aber ich habe halt schon relativ eng gefassten Blick auf das Ganze. Und ich möchte halt mich gar nicht mit Leuten beschäftigen, die ihre Tätowierung mit ChatGPT entwerfen oder so. Ne? Mhm. Das mag hier oder da für Kleinigkeiten funktionieren, aber wenn ich so komplette Sachen sehe, die daherkommen, und dann finde ich das echt. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt finde. Keine Ahnung. Befremdlich oder.
Ja, es ist so seelenlos irgendwie so ein bisschen, ne? Weil du halt, also ich finde, es offenbart dann immer die Oberflächlichkeit, mit der in dieser, an diese ganze Sache halt rangegangen wird.
Ja, das trifft ganz gut.
So, weil da geht's dann, ich habe ja beim Diesel in Dortmund damals gearbeitet und Diesel hat mir das immer so erklärt. Diesel, da war ich gerade ein Jahr lang professionell Tätowierer, war super schlecht und so und bin dankbar dafür, dass mich da überhaupt Leute genommen haben. Aber der hat mir immer gesagt, Sebastian, es gibt zwei Arten von Leuten, es gibt Künstler und es gibt Handwerker. Er hat von sich immer gesagt, er ist eher so der Handwerker, der halt dann so, ne, dann nicht, da geht's jetzt nicht so drum, große Kunst zu erschaffen. Aber ich würde jetzt mal sagen, auch gerade die ganze Klientel, die man auf der Kaiserstadt findet und auf ähnlichen Events, hat halt diesen Kunstanspruch da dran. Und ich glaube, das ist bei uns allen irgendwie so der gemeinsame Nenner.
Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass die Handwerker vorm Internet wussten, dass sie Handwerker sind.
Ja.
Und dass sie sich jetzt aber als Künstler verkaufen. Das ist so häufig das, was mir, glaube ich, so sauer aufstößt an diesem ganzen Zeug. Also sprich an den gekrönten Löwen und so weiter.
Ja, ich finde es irgendwie immer so ein bisschen, also man gewöhnt sich ja natürlich mittlerweile dran, aber es ist jetzt halt auch, früher war das immer so ein Running Gag, so wenn ein Kunde ankam und gesagt hat, ja, hier so und so tätowiert jetzt auch oder ist jetzt auch Tätowierer, genau so, wo ich mir denke, ich selbst als kleiner Toy war irgendwie, habe mich 2-3 Jahre lang gut natürlich auch auf meiner Vorerfahrung, aber überhaupt gar nicht getraut, mich so zu nennen, weißt du, das war für mich so ein Rang, wo man gesagt hat, okay, da muss man sich erst für etablieren, eine Tattoo-Maschine macht dich halt nicht dazu.
Ja, und damals war es noch schwerer, an die Tätowiermaschine zu kommen, so, und heute bestellst du die bei Amazon und dann bist du Tätowierer.
Ja, voll. Ja, also zumindest denken das manche Leute, dass man dann Tätowierer ist. Wie ist denn das gewesen? Das interessiert mich in dem Fall auch. Du hast ja, wie gesagt, vorher gesagt, wir sollen nicht so viel über früher reden, aber das möchte ich schon gerne wissen. Wenn du sagst, du hast Kunstgeschichte studiert, wie schwierig war es dann für dich, eine Ausbildung als Tätowierer zu bekommen? Weil es ist ja schon sehr, Also ich habe Stories gehört von Leuten hier aus Weimar zum Beispiel, die gesagt haben, die haben sich in Berlin eine Maschine gekauft und die Leute haben sich zuerst gehabt, weil die gesagt haben, oh, Weimar ist so nah dran an Berlin, weißt du, ich meine, also das sind, keine Ahnung, wir fahren hier 2,5 Stunden, so, ne, das ist jetzt nicht ums Eck.
Also die Kunstgeschichte habe ich erst studiert, da war ich schon Tätowierer, das muss ich dazu sagen.
Ach, krass.
Ja, aber auf jeden Fall, ich habe eine Zeichenmappe angefertigt und bin dann einfach in den Laden gegangen, wo ich gelernt habe und der hat gesagt, ja, machen wir. Und dann hat es aber, glaube ich, nochmal ein Jahr gedauert, bis es soweit war. Ja, also, und dann, als ich da weg bin, habe ich schon noch geklärt, dass das weit genug weg ist.
Ja, ja, klar, das war ja die Zeit dann, ne?
Ja, und das war in Krefeld. Und dann habe ich halt gefragt, sag mal, wie sieht das aus? Essen, ist das weit genug für dich? Ich hatte zu der Zeit schon viele Kunden aus Essen. Und dann meinte, ja, Essen passt. Hier in Nordrhein-Westfalen kannst du nicht sagen 100 Kilometer, dann das nee. Funktioniert nicht. Ne? Also, dafür ist es zu dicht besiedelt einfach in der Mitte. Aber Essen war, ich glaube, Duisburg hätte ihm auch schon gepasst, aber
ja.
Halt Essen. Aber das war schon nur ein Thema. Wobei, ich habe es zu einem Thema gemacht, wahrscheinlich wäre es für den gar keins gewesen. Ich kann es gar nicht einschätzen. Aber ja, ich habe mir schon natürlich vorher angeguckt, okay, was ist hier ein Tätowierer in Essen? Und zu der Zeit waren zwei Tätowierer in Essen. Ja, und das waren jetzt beides welche, auf die man nicht unbedingt Rücksicht nimmt. Das sowas war schon noch Thema, ganz klar. Und auch natürlich gutes Equipment kriegen. Also irgendjemand hatte das letztens, ich glaube, ich habe das beim Interview mit dem Andreas gehört, mit den Farben. Mhm. Den Farben in Neuss auf der Convention. Also die Farben habe ich auch gehabt. Ne? Und das war auch halt so ja, hier, ne, das ist jetzt mein Stift. Ne, der würde gerne Farben bei dir kaufen. Ne? Und ja, aber das war halt dann auch ein bisschen schwieriger.
Wie, also findest du das gut, dass das so jetzt ist? Weil es hat ja auch natürlich Vorteile, ne? Dass man seine Nadel nicht mehr löten muss, dass es praktisch eine Industrie gibt, die dir das Handwerkszeug zur Verfügung stellt.
Wie alles auf der Welt, einerseits, andererseits. Ne?
Ja.
Also ich glaube, Tätowieren wäre künstlerisch nicht da, wo es heute ist, wenn es nicht so Mainstream geworden wäre. Weil, ja. Weil die Leute hätten sich nicht so spezialisieren können, Sachen nicht so vorantreiben können. Das Equipment hätte sich nicht so verbessert. Aber auf der anderen Seite hätten wir jetzt auch nicht, dass wir jetzt über das große Sommerloch sprechen. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das, also ich glaube, es hat dem Tätowieren viel gegeben, dass es Mainstream geworden ist, aber es, an einer anderen Stelle nimmt es das auch wieder weg. Hm.
Ich glaube jetzt, dass dieses Sommerloch, ich mache mir da natürlich auch viel Gedanken, auch weil ich gerade viel Zeit habe darüber, so, ne? Aber da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt so ein bisschen dieser große Flashout kommt, wo praktisch dann jetzt die Leute, die da gesagt haben, okay, ich bin hier nur da, deswegen da, weil ich hier mal schnell eine schnelle Marie machen möchte, dass die jetzt praktisch feststellen, okay, es ist jetzt tatsächlich mit Arbeit verbunden und nicht mehr, ich bin Tätowierer, die Leute kommen von alleine. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte. Vielleicht geht's auch wieder so ein bisschen in diese Richtung, die ursprüngliche Richtung, die nicht kommerzielle zurück, so nach dem Motto so, okay, jeder hat eine Tattoo-Maschine zu Hause und man macht sich halt gegenseitig Andenken. So.
Also ich glaube, auch da gilt wieder teils, teils. Also ich denke, das Letzte, was du da sagst, das ist genau richtig. Also ich glaube, Tätowieren ist so ein bisschen, jeder hat eine zu Hause und oh, morgen ist Party bei Carla, lass mal Tattoo-Maschine mitnehmen, ne, wer einschläft, wird angemalt. Und das ist das eine. Also ich glaube, das ist ein allgemeines Hobby geworden. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär oder hört man nicht gerne, aber ich glaube, am Ende wirklich davon leben werden nur noch die Popstars.
Ja, ne? Das glaube ich auch.
Und also es nimmt quasi den gleichen Weg, den Musik nimmt oder so. Ne? So alle, jeder hat eine E-Gitarre zu Hause, aber nur wenige können von Musik machen leben. Und da läuft es gerade drauf hinaus. Früher, in den 90ern war es halt so, wer es geschafft hatte, eine Lehre als Tätowierer zu kriegen, das war, ja, wird schon irgendwie laufen, wenn er nicht zu kacke ist. Ne?
Das teile ich und das war auch bis 2010 noch so, weil ich kann mich nämlich noch dran erinnern, ich habe im Juni 2010 meinen Gewerbeschein geholt sozusagen und war ab dem Zeitpunkt dann in Lüdenscheid auch in einem Rockerstudio. Über das bin ich dann zu Diesel gekommen. Und da waren dann auch dann, irgendwann hattest du so drei Jahre Selbstständigkeit auf dem Puckel und dann kamen halt Leute an, haben die so gratuliert und naja, die meisten kacken halt ab, die schaffen keine 3 Jahre und ich denke mir so, ja, beruhigt euch mal, es ist Tätowieren, das ist jetzt nicht schwer, ich muss einfach nur da sein. Also ich habe da jetzt keine große Arbeit rein investiert, dass ich jetzt hier weiterhin davon leben kann. So.
Ja, so fühlte sich das, ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt, also so unter den Blinden ist der einäugige König, ne? Und so hat das gefühlt in den 90ern halt funktioniert. Also wenn du ein paar gerade Striche machen konntest und vielleicht eine Sailor Jerry Rose, dann lief ja. Das schon. Ist natürlich auch wieder, ich weiß, dass ich häufig Sachen kleinrede, die Sailor Jerry Rose war damals ja auch schwerer, es gab ja nicht die ganzen Sailor Jerry Bücher. Muss man auch sehen.
Ne? Ja, das stimmt.
Das vergisst man gerne, ne? wenn man Sachen aus den 90ern sieht, dass wir da natürlich eine ganz andere Quellenlage hatten. Ne? Also so heute das Internet, du hast alles jederzeit griffbereit. Hm. Und früher galt es Bücher haben. Bücher. Und möglichst viele Zeitungen kaufen. Und das haben wir nicht mehr so auf dem Schirm.
Ich finde persönlich, für mich kristallisiert sich immer weiter jetzt raus, dass ich analoge Sachen viel, viel geiler finde. Ich habe zum Beispiel ich bin vor kurzem halt umgestiegen wieder von meinem iPad auf Freehand malen. Und ich mag halt auch gerade bei Fotos, finde ich total cool, diese Analogfotos. Das hat, auch wenn du, weil die haben mehr Charme. Ich kann 100 Bilder mit dem iPhone machen, mit einer Digitalkamera, kann die nachbearbeiten. Das sieht nachher cool aus, aber ein Foto aus der Hüfte geschossen, analog, ist irgendwie, hat mehr Charme, so finde ich.
Hat es ja auch. Also ich glaube halt, dass man sich so ein bisschen satt gesehen hat am Digitalen auch. Ne? Also gerade jetzt in der Fotografie immer schärfer, immer detailreicher, immer dabei, aber dann immer weiter weg von der Realität, also von der gefühlten. Und ich glaube halt, so eine Analoggeschichte ist halt was anderes. Das Gleiche gilt halt eben fürs Zeichnen. Also Porträt durchzeichnen und dann tätowieren ist noch immer was anderes, als mit dem iPad eben frisieren, irgendwie hier mit dem gaußschen Weichzeichner. Ich habe das bis heute nicht verstanden, wie das geht. Also ich weiß halt nur gaußschen Weichzeichner. Ne? Also, habe ich mal irgendwo im Tutorial gesehen und gedacht, ja, kapiere ich nicht.
Ja, oder Bewegungsunschärfe. Ich habe das, glaube ich, nur benutzt, weil ich mir die Linien aus einem Bild rausgezogen habe und dann gesehen habe, man muss da irgendwie den gaußschen Weichzeichner 2% einstellen und dann irgendwie die Kurven runterziehen und dann hast du das irgendwie.
Ja, irgendwie so, aber ich so ganz genau weiß ich es nicht. Ne? Und ja, aber ich glaube eben, dass das Zeichnen ist halt ein wichtiger Teil des Prozesses. Ne? Weil ich dabei ja versuche, zumindest das, was ich nachher tätowieren werde, zu verstehen. Und der Teil fehlt denen ja.
Also, ja, das stimmt.
Ja, also vielleicht ist das ein nostalgisches Denken. Vielleicht muss man nicht alles verstehen, was man macht. Vielleicht geht das.
Ich glaube, es ist viel einfacher, also es ist besser, wenn Matthias Bloßfeld hat das gesagt, als ich mich bei dem damals habe tätowieren lassen. Er hat gesagt, naja, wenn du es selber gezeichnet hast, ist scheißegal, ob der Stencil weg ist, weil dann kannst du es ja einfach Freehand oder so nochmal drauf machen. Wenn du halt nicht weißt, was du da tust, geht das nicht.
Das ist richtig, ja.
Dann stehst du da. Welcher Teil vom Tätowieren gefällt dir am meisten? Was ist so das, wo du sagst, so, boah, da geht mir immer das Herz auf?
Ja, tatsächlich, das Tätowieren selbst. Das liegt, ich kann jetzt nicht sagen Schattierungen oder so, weil ich mache ja nicht so viele.
Ne? Nee, aber also Zeichnen jetzt oder Vorbereiten oder so, da hat ja jeder seins. Oder Kunden, mit den Kunden dann zu quatschen, ist ja auch cool, weiß ich nicht. Das macht ja dann auch Bock.
Ich glaube schon das Tätowieren selbst. Also ich habe insgesamt eher eine ruhige Kundschaft, das heißt, wir quatschen nicht so viel, was jetzt aber auch nicht Programm ist. Also ist so manchmal halt schon ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das Tätowieren an sich, ganz klar. Und dann am ehesten, ich glaube, so den Mittelteil mag ich am liebsten. Also im Anfang ist es halt noch, ist noch viel Arbeit.
Ja.
Und am Ende ist jetzt langsam mal fertig werden. Aber so der Mittelteil, wenn man in so einem Flow ist, und das einfach so passiert und man sieht, dass man gut vorankommt. Das ist eigentlich so der schönste Teil.
Dass man schon so ein bisschen was zum Zeigen hat und sieht, in welche Richtung es geht und man sich denkt so, yes.
Ja, genau. Jetzt hast noch du das, 2 Stunden.
Hast du das auch manchmal, dass du währenddessen drauf guckst und dir denkst so, boah, das wird voll geil, dann bist du fertig, gehst, keine Ahnung, kurz pinkeln oder was auch immer, kommst wieder und denkst dir danach so,
Da habe ich immer.
Ja?
Ja. Spätestens eigentlich, wenn ich das Foto mir hinterher auf dem Rechner in Ruhe angucke, denke ich so, ja, fast.
Aber ich glaube, das ist wirklich so dieser Unterschied, was so gute Leute von schlechten unterscheidet. Haben wir gestern auch im Studio gehabt, die Geschichte. Ich habe noch nicht einen guten Tätowierer gesehen, der ankommt, dir sein Portfolio unter die Nase hält, sich dann selber auf die Schulter klopft und sagt, hier, ich bin der Shit, ne? Siehst du selber.
Nee, also ich habe, es gibt jetzt nach all den Jahren, gibt es ein paar Sachen, wo ich denke, ja, das kriege ich auch nicht mehr besser hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass meine Fotomappe voll mit sowas wäre. Es ist eher so, ja, geht so, ne? Es ist auf jeden Fall, ist Luft nach oben.
Ja, aber ja. Da hat man ja dann auch eben den Entwicklungsprozess, da haben wir am Anfang auch schon drüber gesprochen, wenn man halt dann seinen Stil einmal komplett umwirft. Ich hatte das jetzt, also ich bin auch gerade in so einer Phase, wo ich sage, ja, okay, das, was ich jetzt mache, langweilt mich irgendwie, ich will was Neues. Und ich finde es halt unfassbar schwer. Also ich glaube, da macht man es wie, wenn man eine Band hat und jammt, dass man dann einfach gucken muss, wie man so, man probiert Sachen aus und guckt dann, was macht einem Spaß.
Ja, ja. Du musst halt nur jemanden finden, dem es auch Spaß macht. Das
ja, genau. Den Part habe ich vergessen. Also man muss was finden, was einem Spaß macht und wo die Leute Bock drauf haben.
Ja. Ne? Und das ist so. Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal, ich bin meinen Kunden auch unglaublich dankbar, ne, dass die da so mit mir irgendwie irgendwo hinwachsen. Also ich weiß ja auch nicht. Vielleicht mache ich auch in 2 Jahren wieder was ganz anderes. Ne? Das kann ja auch passieren. Also vielleicht denke ich so, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Also die ganze Zeit diesen Schwarz-Weiß-Kram. Vielleicht möchte ich gerne irgendwas so Wasserfarbmäßiges machen oder so. Ein bisschen so ein Alterswerk, so ein mildes Alterswerk.
Ich finde, milde ist auch so eine geile Bezeichnung für irgendwas. Ein mildes Alterswerk.
Ja, so kann ich mir vielleicht vorstellen. Ne? So Wasserfarbinterpretation.
Das wäre krass auf jeden Fall. Damit würdest du alle überraschen, das kann ich dir sagen.
Ja, ich glaube, es rechnet bei mir jetzt keiner mit. Ne?
Nee, aber never let them know your next move. Das wäre es jetzt. Ja, Hummel Hyperrealistik, Watercolor-Tattoos.
Das wäre schon toll. Ja, ich glaub, wir werden wahrscheinlich bald eine Renaissance der Farbe erleben. Also so Schwarz-Weiß war ja noch nie so groß wie jetzt in den letzten Jahren, so seit Corona.
Ja.
Farbe wird zurückkommen, ganz klar. Jetzt, wie auch immer, ich glaube jetzt nicht unbedingt als Wasserfarbe.
Nee, ich glaube, die Zeit ist, das war auch so 2014, 15, da war das zum Beispiel hier in Jena, war das voll das Ding.
Ja. Ja, ich glaube, ich habe so eine Idee von den Kunden dazu.
Also. Ja. Sind dieselben, also das ist so die gleiche Klientel, die hat sich dann jetzt, erst war es Wasserfarbe, jetzt ist es so Fineline, Single Needle, Mikrorealistik. Aber eben auch nicht handwerklich vernünftig, sondern meistens so, dass man sagt, das hat 40.000 Euro gekostet und das ist nächstes Jahr wieder weg.
Schön. Dass sowas überhaupt funktioniert, ist so unglaublich. Ne?
Ey, ich sag's dir. Und das ist, manchmal muss ich mir die Sache, also wenn ich mir sowas angucke, das ist ja auch mittlerweile einfach so, weiß jeder, Feinlein kostet, warum auch immer, es hat irgendwann jemand festgelegt, das kostet 8-mal so viel wie eine normale Tätowierung, die wirklich ein Leben lang hält. Ich bin aber, was das angeht, immer auch beeindruckt von diesem Marketing einfach, dass das irgendwann jemand gedacht hat, so, ich mache das jetzt einfach, scheißegal, klar, das wird polarisiert und das ist einfach das, womit ich mich vermarkte, so, und es hat funktioniert.
Ja, es ist, ich glaube, so im Allgemeinen funktionieren Sachen, die polarisieren inzwischen, also eben auch im Tätowieren. Ne? Diese ganze Art Brut-Geschichte, also sprich Ignorance-Style, das ist ja auch nichts anderes. Ne? Also,
ja.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man damit leben, dass die Jugend immer was anderes will als die Generation davor. Ne?
Und ja, das
halt mit, und das dann eben zur Not mit der Brechstange. Ne? Und das ist dann halt sowas. Oder sowas, wo jeder sagt, ja, hält doch eh nicht, ist Kacke.
Ja.
Und die freuen sich alle schon drauf, dass sie in ein paar Jahren ihre hält doch eh nicht Tätowierungen vergleichen können, wie wenig noch zu sehen ist.
Ja, das stimmt. Genau. Wer hat hier, guck mal, bei mir sieht man noch ein bisschen was, ich habe gewonnen. Man ahnt noch, was es mal war.
Ja, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Ich finde es aber trotzdem, ich finde es lustig. Und ich glaube, das ist jetzt gerade, ich meine, ich bin ja nun mal ein paar Jahre älter als du. Du hast da schon mal den ein oder anderen Generationenwechsel mehr mitbekommen. Aber ich glaube, das ist halt eben gerade das, wo mir das zum ersten Mal so richtig bewusst wird. Auch nach dem Motto, ist klar, dass die Jugend heute was völlig anderes macht, als ich das jetzt gemacht habe oder als ich feiere, weil das halt immer so eine Antikultur halt ist. Ne? Und es ist auch irgendwie cool.
das ist ja so der Motor dahinter. Ne? Also ich meine, ich habe schon, ich merke das ja auch, dass meine Kundschaft älter ist, also als vor 20 Jahren. Und das liegt jetzt nicht nur an mir, es liegt wahrscheinlich auch an dem, was ich mache. Das scheint halt meinem Alter angemessen zu sein und die Jugend will halt was anderes. Ist so.
Noch, wer weiß. Wie gesagt, ich finde die Sachen super cool und jeder, der sich mit Kunst interessiert oder für Kunst interessiert, der weiß ja auch sofort bei den Sachen, ich habe vorhin auch nochmal durch deinen Feed durchgeguckt, das ist alles wirklich top-notch. Das ist richtig geil.
Danke.
Ein kleines Kommentar hier noch fallen lassen und ein kleines Kompliment
mal eben mit reingehauen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich finde das immer schwierig. Also auch Komplimente nehmen finde ich auch eher schwierig.
Ja. Ja, man sagt, man ist ja dann immer bescheiden, man sagt immer, ja, halt's Maul.
Ja, so, stets ja, bemüht.
Wenn du das meinst, ja gut, dann, wenn es dir gefällt, Junge, dann ist es doch super.
Genau, so denke ich.
Wir haben ja gerade auch schon festgestellt, dass du auch ziemlich viel rumkommst. Wie wichtig ist dir Reisen dann? Also was und wo gefällt es dir am liebsten, am besten? Am liebsten,
sagt man, glaube ich nicht. Wo bist du am liebsten, oder?
Wo bist du am liebsten? Genau, wo bist du am liebsten?
Also, ja, ich reise so viel, wie ich kann. Das ist jetzt leider immer weniger, als ich gerne würde. Und am liebsten bin ich in Italien, ganz klar. Also, da gehe ich mit der Sehnsucht aller Deutschen, ob das jetzt Goethe oder Dürer ist. Ich muss nach Italien. Ja, italienische Leichtigkeit, italienische Kultur, das ist es. Das, wo ich mich wohlfühle.
Aber ich schätze dich jetzt nicht ein, Toskana könnte ich mir vorstellen, ich sehe dich jetzt aber nicht am Strand.
Das ist richtig, ja. Wobei, ich habe natürlich auch schon Leerstände am Strand fotografiert, so ist es nicht. Ne? Also, aus einer Adria, BZW, dann weiter runter, so in der Umgebung Rimini, da hast du so ehemalige Ferienkolonien. Da sind wir dann auch im Bereich italienischer, faschistischer Architektur, die ganz spannend ist, die quasi am Strand stehen und leer stehen. Also auch da war ich schon. Das hat der Strand mich nicht so interessiert, aber.
Ja, da ging es dann eher um die Architektur. Ne?
Und da gibt's einiges. Also klar, insgesamt fast immer Inland. Und da natürlich immer nur danach ausgerichtet, wo ich jetzt irgendwas sehen möchte, was Konkretes. Und dementsprechend war ich auch schon häufiger in der Toskana, aber jetzt auch da dann nicht unbedingt an den Touristenmagneten. Also ich war, glaube ich, in all den Jahren war ich einmal in Florenz.
Da war ich zum Beispiel noch nie. Meine Italien-Erfahrung bezieht sich auf Mailand und auf Rom. Und ich muss persönlich gestehen, Italien und ich, wir sind nicht die besten Freunde.
Nee, was passiert?
Was gab's da? Ja, eigentlich nicht so richtig was. Wir haben unsere Klamottenproduktion ist in Italien und manchmal geht mir dieses Easygoing halt eben, kommst du heute nicht, kommst du morgen richtig auf den Sack. So, ne, weil die freestylen halt auch gerne mal viel oder so, wo du halt sagst, ich hab dir das doch aber gerade gesagt, wie ich das haben will. Und ja, ist scheißegal, mach das doch so. Ne? Wir haben aber gedacht, das ist so, deswegen möchten wir das so. Und das ist halt, das finde ich manchmal witzig. Ich muss aber auch sagen, ich finde es cool, nur ich würde da jetzt nicht, das wäre jetzt nicht mein präferiertes Urlaubsziel oder so. Was ich hingegen sehr schön finde, ist zum Beispiel halt die Berge auch Richtung Tirol oder so. Das ist natürlich absolut der Shit. Und das ist, also ich dachte immer, ich bin Strandmensch, bis ich das erste Mal in den Bergen war.
Ja, Berge sind tatsächlich auch wirklich schön. Auch da gibt's Sachen, die man besichtigen kann. Also, aber ich, genau das, was du gerade sagst, dieses Easygoing, das ist natürlich, wenn man Urlaub in dem Land macht, ist das eine richtig tolle Sache.
Ne? Ja.
Ich werde dann auch manchmal gefragt, ja, würdest du ja nicht gerne leben? Und dann denke ich immer so, nee, ne? weil ich glaube so, ich als Deutscher mit meinem Stock im Arsch, ne? ich kriege da, glaube ich, schnell einen am Apfel, wenn da alles so Easygoing ist und
ja.
Nicht so funktioniert, wie ich es gewöhnt bin.
Das ist bei vielen Sachen so. Wenn es eben ums Business dann geht oder du bist dann gewohnt als Deutscher, wie du schon sagst, mit Stock im Arsch, du hast dann doch, und wenn du der größte Hippie in Deutschland bist, bist du immer noch, hast du da eine andere Sichtweise drauf. Ich habe Leute hier in Jena, die haben die haben auch ein Klamottenlabel, die lassen ihre Sachen in Nepal zum Beispiel fertigen oder in Thailand oder so. Und das sind wirklich, ne, wie die im Buche stehen, Ballonhose, Dreadlocks, alles cool. Und wenn ich mit Friebel spreche und sag, und, könntest du dir nicht vorstellen, da zu wohnen? Auf gar keinen Fall, ich vermisse, da bin ich so ein richtiger Allmann, meinte er so, ich hasse das, wenn ich dann länger als 3-4 Wochen da bin, diese ganze Infrastruktur, dieses ganze Chaos, du kannst dich auf keine Sau verlassen, das geht mir so auf den Sack. Da lobe ich mir dann doch manchmal schon Deutschland, wo man sagt, so, ich habe das jetzt gesagt und jetzt machen wir das auch, weißt du?
Ja, das ist so ein Gefühl, das kenne ich auch aus Italien. Also so dieses, ja, das ist jetzt eine Zeit lang schön und irgendwann ist gut. Ne? Also,
ja.
Also auch die Art, wie der Auto gefahren wird oder so. Ja. Ist das für mich so lange gut, solange ich einen Wagen habe mit Vollkasko ohne Selbstbeteiligung.
Genau, richtig. Oder solange man gefahren wird. Ich bin bei sowas immer stumpf. Ich hole mir ein Flughafentaxi so. Ich fahre sonst Uber oder was auch immer so. Ich setze da keinen Fuß auf die Straße.
Ja, okay, ich muss ja in Italien fahren. Ja. Das ist spätestens südlich, ja, oder ab Rom wird es härter und südlich von Rom wird es wirklich anstrengend. Also so Neapel, das ist halt schon eine Nummer. Und wenn du dann eben Auto hast, was nicht ohne Selbstbeteiligung versichert ist, dann ist das so eine Panikgeschichte.
Das Heftigste, was ich dabei erlebt habe, war, wir waren letztes Jahr, meine Frau ist ja Halbägypterin und ihr Vater hat uns mitgenommen, Sightseeing-Tour, Luxor und Kairo und nicht eben hier Hurghada-Hotel-Dings, wo es aussieht wie in Bulgarien am Sonnenstrand oder wo auch immer. Pluspunkt, super, super geil. Also auch diese Tempelanlagen und so kann ich alles sehr empfehlen. Aber beim Verkehr, ich hätte die absolute Krise gekriegt. Wir sind mit einem Auto hinterher zum Flughafen gefahren worden. Ich glaube, das habe ich in den 60ern das letzte Mal gesehen. Weißt du, also das war richtig. Das hatte keine Anschnallgurte, das hatte nichts. So, das Schön. War, ja, voll. Also es war irgendwie auch geil, aber es ist halt so. Und dann immer das ist, also da zu fahren, das macht gar keinen Spaß.
Ja, und ich glaube, da sind wir halt deutsch, ne? Das ist halt so, sowas ist dann mal ganz, ganz okay und auf Dauer halt nicht.
Ja, wenn man sich sonst auch immer so kosmopolitisch gibt und so, ne, da ist man dann doch eher so nach dem Motto, ja, ich habe es dann doch schon gerne geordnet.
Ja, absolut.
Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Hast du irgendwie noch was bei dir auf der To-Do-Liste steht, was du unbedingt noch sehen willst an Ländern oder so, wo du noch nicht warst?
Ich habe mich bisher fotografisch relativ wenig um die näheren östlichen Nachbarn gekümmert, also Rumänien und Bulgarien und so. Da wollte ich ein bisschen mehr hin, aber das kollidiert dann immer so ein bisschen damit, so, ah ja, aber Italien ist ja eigentlich schön. Ich fahre lieber wieder nach Italien.
Bist du jemand, der so ein Gewohnheitsmensch ist, im Sinne von der so, also auch im Restaurant, wenn du irgendwo was isst oder so, ist das dann, nimmst du lieber, das hast du dir ja jetzt schon fast offenbart, aber ist dann immer so altbewährtes oder neues?
Ja, klar, das ist ein totales Gewohnheitstier, ne? Also gerade im Restaurant auf jeden Fall, wenn ich einmal was gefunden habe, was schmeckt, warum soll ich noch was anderes probieren, ne?
Ja, manchmal macht man das so aus so einer Art wilden Gruppenzwang, finde ich, weil man dann selber denkt, so, ja, die anderen, ich kann jetzt nicht, ich gehe jetzt hier dreimal mit denselben Leuten essen, so, und die sagen dann, Mensch, jetzt nimm doch mal was anderes, und man denkt sich, ja, dann ärgere ich mich nachher und denke, ja, ich hätte jetzt aber auch das haben können.
Ja, also wenn ich das mache, dann tatsächlich aus eigenem Antrieb, dass ich denke, boah, komm, wenn das eine gut war, könnte das andere ja vielleicht auch okay sein.
Ja.
Aber nicht, aber ich esse ja auch wenig in der Gruppe. Also das ist
ja auch gut. Klar, das stimmt auf jeden Fall. Wird der dann wahrscheinlich auch Richtung Italien gehen? Aber du bist vegan, soweit ich weiß, ne?
Vegetarisch nur.
Ach so, Vegetarier. Ja gut, okay, dann geht's. Ich habe immer gedacht, in Italien, wenn man verhungern will, glutenfrei und vegan, da ist eine sichere Bank, um da zu verhungern. Ja. Wir haben andere Leute.
Die haben auch inzwischen viele glutenfreie Nudeln und so. Also das
wurde mir erzählt, ich habe nirgendwo welche gesehen.
Ich meine, ich habe welche gesehen, ziemlich sicher. Ich achte auch nicht drauf, aber bin auch häufig im Supermarkt da. Ja, vegan ist selbst in Italien nicht so leicht, ne? Ja. Schon, vegetarisch ist in Italien ja super einfach, weil es einfach so viele Sachen gibt, die so einfach zufällig schon vegetarisch sind, ne? Anders als in der deutschen Küche, wo wenigstens irgendwas in Speck rausgelassen wird.
Ja, das stimmt. Oh, wir haben jetzt hier auch, wir haben jetzt hier einen, eins meiner Lieblingsrestaurants, da gab es vorher Steak, ich oute mich jetzt nicht, ich mag halt Fleisch so und das ist jetzt ein Hofbräuhaus geworden und ich hasse Bier und ich, bayerische Esskultur ist jetzt auch nicht in meinen Top Ten der Gerichte. Das heißt, das ist jetzt so, man hat mir jetzt mal wieder was genommen, was ich gerne hatte. So im Leben, wie das immer so ist. Was magst du, was ist dein Lieblingsgericht? Was isst du am liebsten?
Boah, auf jeden Fall ein Nudelgericht. Jetzt muss ich überlegen, welches. Ich würde mutmaßen, wenn ich es einengen muss, irgendein Nudelgericht mit irgendeiner Trüffelgeschichte.
Boah, ja, das ist krass. Aber das muss man mögen, ne? Das ist auch, wenn nur ein bisschen drauf ist, das ist schon.
Ja, also da auch irgendwas möglichst Einfaches, also mit einer ganz einfachen Trüffelsoße oder so. Mhm.
Kochst du selber gerne?
Jein. Wenn man ein paar Nudeln in heißes Wasser schmeißen, kochen nennt, dann. Dann schon, aber ich glaube, ich würde gern kochen, aber habe da gefühlt nicht die Zeit für.
Ja. Ja, Priorität halt dann, ne? Ja. Geht mir genauso. Ich mache das mal gerne, wenn ich mich mal hinstelle, dann mag ich das auch, dann finde ich das auch cool, aber das passiert selten.
Ja, ich habe einen Kunden, der ist Sternekoch und das ist halt schon spannend, das ist ja auch ein schöpferischer Akt, Kochen. Das ist ja auch am Ende irgendwie Kunst.
Ja.
Und deswegen spannend, aber ja, dementsprechend, ich kann ja nicht alles können.
Das stimmt, das ist richtig. Fotografieren und Tätowieren und eine Ruhrpott-Legende im Tätowieren sein, das ist alles ein Job, der vereinnahmt einen dann schon definitiv.
Also das Letzte passiert nur zufällig.
Das ist nur Beiwerk. Da hast du dann halt so mit deiner Arbeit nicht aktiv, also nicht bewusst für gesorgt, dass es dann einfach so passiert. Aber ist ja trotzdem so. Mein ehemaliges Shopgirl, die ist, hat eine Ausbildung oder wollte eine Ausbildung machen zur Köchin und hat mir dann hinterher erzählt, dass ich das gar nicht so fand, sie jetzt unterscheidet Tätowierer und Köche im Sinne von Leute, die halt alle so ein bisschen Anspruch an ihre, also auch Künstler im weitesten Sinne. Ne?
Ja, das ist schon lustig. Das habe ich eben auch bei dem, das ganz klare Gefühl. Das finde ich schon spannend, aber.
Wenn du nicht tätowieren würdest, was würdest du machen?
Keine Ahnung. Das ist so tief in meinem Leben verwurzelt jetzt nach all den Jahren, dass ich da überhaupt keine Ahnung habe. Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich bin ja auch, ich komme jeden Tag zu spät, ich bin extrem unzuverlässig. Das kannst du ja alles nur als Tätowierer leisten.
Vielleicht liegt das auch, weißt du, jetzt macht das alles Sinn. Ich habe ja auch, wie die Leute, die Tales from the Needle hören, ist kein Geheimnis. Ich bin ja auch immer zu spät jeden Tag. So, vielleicht ist das ein Scheichsmüller-Ding. Vielleicht erklären wir das jetzt einfach zur Scheichsmüller-Tugend.
Das ist so. Eine Viertelstunde ist nicht akademische Viertelstunde, ist die Scheichsmüller-Viertelstunde.
Genau, das Scheichsmüller-Viertel.
Ganz klar. Ich habe das auch ganz extrem. Also ich schaffe das auch nicht. Also es ist jetzt nicht, ich mache das auch nicht böswillig. Ich erkläre das sogar inzwischen Leuten. Ich sage denen, pass auf, das ist nicht, dass ich dich missachte oder schon mal eine Rangordnung festlegen möchte oder so. Also wer wartet? Und darum geht es nicht. Ich schaffe das nicht. Also ich schaffe es auch nicht, wenn es wichtig für mich wäre, pünktlich zu sein. Ja, also also mein Beispiel ist halt immer, ich möchte in irgendein Gebäude klettern. Und ich weiß so, ja, boah, ich mache das am besten noch im Dunkeln, weil wenn es hell ist, sieht man mich und ist vielleicht nicht so schön. Ich werde auf jeden Fall das bisschen zu spät kommen, dass es schon hell ist, ganz klar. Das ist so. Und das ist mit allem. Ich komme einfach zu spät.
Ich habe gestern mir vorgenommen, so gestern war mein erster Tag, Arbeitstag nach dem Urlaub und ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt alles ganz anders. Ich bin jetzt einfach eine Stunde vorher im Laden. Das funktioniert. Ja, am Ende ich war richtig stolz auf mich gestern. Ich war nämlich 15 Minuten vor Termin im Laden, aber halt eben 45 Minuten zu spät, wo ich es eigentlich wollte. Aber sonst, wie gesagt, 10, 15 Minuten sind auch mal drin bei mir. Dann, das nervt mich aber auch selber. Ich weiß auch nicht warum. Genauso wie du, als ich beim Augen zu und durch Podcast war, meinte Polly dann auch, ja, es ist ja auch so ein Machtding und so. Und ich sag, nein, ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der Leuten jetzt reindrückt, ich bin was Besseres als du, so, ne, sondern das ist halt einfach dieses, ich schaffe es nicht. Ich kann, ich frage mich nicht, warum.
Das ist, also es ist mir auch wirklich unangenehm. Ne? Es ist, also ich sage den Leuten auch, ey, es tut mir leid. Also ich mache das nicht böswillig. Ich fühle mich da auch nicht wohl bei. Oder denke, haha, so, jetzt haben wir hier schon mal was geklärt.
Ja, genau.
Ist so. Und ich fühle mich da auch nicht gut bei. Das sollen all die Leute wissen, die darunter leiden. Ich fühle mich da nicht gut bei.
Ja, wir tun unser Bestes auf jeden Fall. Ja. Es liegt nicht an euch. Aber du hast absolut recht. Das ist natürlich so ein künstlerischer Beruf, der gibt einem das. Und ich glaube auch, dass das deswegen auch ein Auffangbecken für ganz viele Leute ist, die künstlerisch richtig was drauf haben im normalen Leben, aber auf jeden Fall gar keine Chance hätten.
Ja, ganz klar. Also das war es früher vielleicht sogar noch extremer. Ne? Also es, so ein Auffangbecken für alle, die, ja, boah, ich mag das Wort manchmal nicht, aber ich hab da wirklich kreative Köpfe, die nicht so gut sozial funktionieren.
Ja, das stimmt. Die so ihre Eigenarten, ihre Marotten haben.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, hauptberuflich Fotograf zu sein?
Inzwischen könnte ich mir das vorstellen, dann müsste ich aber als Hobby tätowieren haben.
Ja.
Also das ist tatsächlich, ich habe das manchmal das Gefühl, dass die Sachen sich so gegenseitig bedingen. Also so, wenn ich jetzt 2 Wochen unterwegs war und also ich bin wirklich dann teilweise 2 Wochen in Italien unterwegs und spreche mit keinem Menschen die ganze Zeit. Weil wenn ich dann mit dem Camper unterwegs bin oder so, dann brauche ich auch mit keinem sprechen. Ne? Dann ist das schon sehr schön, auch mal wieder im Laden mit Leuten zu sprechen. Ne? Und dann nach einer Zeit viel sprechen, ist auch wieder schön, gar nicht zu sprechen. Also dementsprechend, das bedingt sich. Ja, ich könnte hauptberuflich fotografieren, wenn ich dann noch tätowiere, damit ich Leute voll labern kann.
Ich finde auch, das ist so, ich könnte mir trotz aller Side-Hustles, die man so hat, ich könnte mir das nicht vorstellen und ich freue mich da richtig drüber. Ich hatte jetzt die Woche super viel zu tun mit irgendwie, keine Ahnung, dann machst du Sales fürs Klamottenlabel und holst irgendwie, besprichst Aufträge für Leute und solche Sachen und ich denke mir immer so, boah, das ist Arbeit, die mache ich nur, ich bin nur deswegen in dem Job, weil es meine Firma ist. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt hauptberuflich machen müsste, Katastrophe. Und gestern im Studio, ich gehe da richtig auf. Ne? Man kommt in den Laden rein und das Ganze aufbauen und dann auch dieses sich fallen lassen, sich verlieren, so in diesem Zeichenprozess, dann in diesem Erstellungsprozess, das ist richtig cool. Und deswegen merke ich nach wie vor noch, auch jetzt bei mir sind es ja popelige 14 Jahre, aber es ist so, man merkt so, das ist meine große Liebe irgendwie.
Ja, 14 Jahre ist aber auch schon ordentlich. Ne?
Also. Ja, Zeit rennt. Ich meine, wem erzähle ich das, ja?
Ja. Ja, stimmt.
Hast du tattoo-mäßig noch irgendeine Messe, auf die du unbedingt mal willst? Irgendwie was oder ein cooles Event irgendwie so?
Also nichts, was mir jetzt so auf Anhieb einfällt. Mehr. Ja. Ja, ich bin zufrieden in Aachen.
Ja, da sehen wir uns dieses Jahr.
Ja, schön.
Da bin ich da, habe ich einen Podcast-Slot am Sonntag, hat mir Andreas rausgelassen. Richtig cool, freue ich mich auch schon drauf.
Hast du schon ein Thema oder?
Ja, ich habe erstmal, jetzt haben wir natürlich vorhin ja was aufgemacht, so eine Diskussionsrunde nochmal zum Thema Copycats und so, das wäre natürlich ideal gewesen. Bin ich jetzt schon verplant leider, ich werde mit der Laura Hochmond aus Wien was aufnehmen, das kann ich jetzt hier schon mal spoilern. Aber ich freue mich auf jeden Fall alle zu sehen und ich werde auch dann, denke ich mal, das ganze Wochenende da sein, einfach weil ich da Bock drauf habe. Du arbeitest da auch, ne?
Ja, ich arbeite,
ja.
Das, an Aachen, das ist ich tatsächlich auch so ein bisschen manchmal das einzig Doofe in Aachen. Ist es klar, super schön, da die ganze Zeit zu arbeiten, aber dann ist auch sehr schnell vorbei. Man hat festgestellt, also ich stelle dann fest, ich habe mit nur den Leuten hier nebenan gesprochen.
Jo. Ja, das ist so.
In Aachen ist es tatsächlich schade. Also bei vielen anderen Messen ist das ja eigentlich ganz schön, mit keinem gesprochen zu haben.
Aber ja, voll, auf jeden Fall. Das ist aber auch irgendwie komisch. Man sitzt da ja dann auch nicht und hat dann seine Kopfhörer auf. Du sowieso nicht, weil du hast ja keine. Aber so sieht's aus. Und machst dann da dein Ding und guckst Leute böse an, die sich dann erschrecken, bei dir an den Stand zu kommen und dann da irgendwie sowas wegzunehmen. So. Ist auch mal so witzig bei Conventions, wenn du dann siehst, wenn Leute Walk-in machen, es kommt keiner, ich mach doch schon alles, ich sitze doch hier schon und ziehe eine Fresse und guck die Leute böse an, so, ne? Mehr kann ich doch auch nicht tun.
Mir geht nicht. Ich sitze hier doch schon so abweisend.
Ja, genau. So, uns kommt dann jetzt keiner, was soll die Scheiße. Da kann ich mir wirklich gut vorstellen. Deswegen finde ich es in Aachen auch gar nicht schlimm, wenn man da selber nicht arbeitet, auch wenn es natürlich was ist, was man so egotechnisch nochmal so unter in seine Karriere dann verbuchen kann. Finde ich, ist in Frankfurt auch so. Aber in Aachen ist ja wirklich eigentlich so das Who is Who der deutschen Tattoo-Szene. trifft sich da und dann kann man einfach ganz viel quatschen mit Leuten. Das finde ich auch dann mal cool. Aber dann bist du auch platt nach einem Wochenende.
Ja, dann ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe da bisher jedes Mal so viel gearbeitet, dass ich das halt vorbei war, bevor es angefangen hatte, gefühlt. Ne?
Also ja.
Vielleicht schaffe ich das ja dieses Jahr.
Ja, hole ich mir, dann weißt du was, dann hole ich mir von dir eine Sailor Jerry Rose ab.
Haben wir jetzt gerade drüber
gesprochen. Ja?
Ja, klar.
Ja, machen wir das doch. Mach Sailor Jerry in Holzstich.
Kriege ich hin.
Ja, gut, haben wir einen Plan.
Aber ich habe Sonntag noch einen Slot.
Ja, okay. Wenn das passt und sich nicht, also sich nicht beißt damit, ich hätte Bock da drauf. Ich fände das witzig.
Wir gucken mal.
Ja?
Ja, sprechen wir. Ja, ich finde es auch witzig, auf jeden Fall.
Jetzt, wo wir das Thema hatten, dann kann ich sagen, ich habe was von Ilja Hummel und eine Sailor Jerry Rose.
Das ist gut.
Ja, finde ich auch. Wir sind tatsächlich schon am Ende von unserem Podcast. Krass, hat super viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und du hast ja auch schon die ein oder andere Folge gehört. Das heißt, du weißt, was jetzt kommt. Nämlich, du kannst die Leute nochmal darauf hinweisen, wie sie zum Beispiel an deine Fotografiearbeiten kommen, wie sie einen Termin bei dir kriegen, wo sie dich auf Instagram finden und so weiter und so fort.
Okay, also man findet mich bei Instagram einfach entweder fürs Tätowieren unter Ilja Hummel, also einfach durchschreiben. Und fürs Fotografieren Ilja_Hummel. Ja. Kontaktaufnahme für Tätowierungen, ja, lieber per E-Mail, steht aber auch bei Instagram, also die E-Mail-Adresse. Aber es geht auch zur Not DM, also ist jetzt nicht zwingend. Da bin ich eigentlich ganz locker, also es ist niedrigschwellig, wie man da neuerdings sagt. Wer möchte, kann auch einfach im Laden vorbeikommen, aber da es gibt keine festen Ladenöffnungszeiten dementsprechend. Kann man da auch mal vor einer geschlossenen Tür stehen.
Oh, Künstler halt.
Ja.
Finde ich gut. Finde ich super sympathisch. Ilja, vielen Dank für deinen...
Ach so, jetzt fällt noch was ein. Ne?
Also ja, genau.
Wir suchen natürlich einen Mitarbeiter im Moment. Ne? Wir haben Platz frei.
Also ein Tätowiererplatz.
Ja, ein Tätowiererplatz. Kein Lehrlingsplatz, ein Tätowiererplatz. Der muss jetzt nicht der Beste der Welt sein. Boah, wie das scheiße.
Nee, also ich weiß, gibt es irgendwie irgendeinen Stil oder sowas, der besonders gesucht wird, der dir noch fehlt oder irgendwas, wo du besonders Bock drauf hättest? Weil ich meine, den Podcast hören fast nur Tätowierer, von daher.
Ja, ich fände es, glaube ich, schön, wenn es irgendwas anderes ist, als wir schon machen. Ne? Also wir haben im Moment die Jill, die macht Traditionals, ne? Dann mich mit den Holzschnitten und den Joe, der macht so Blackwork-Kram. Wär toll, jemand Neotraditionelles da zu haben oder so.
Das wäre bestimmt fett.
Also, ich bin aber auch offen in andere Richtungen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich will auf keinen Fall jemanden haben, der Schriften macht oder so. Finde ich auch spannend. Also, alles, was uns ergänzt, was uns nicht, was uns ergänzt. Punkt. Mhm. Ich kann nicht weiter erläutern. Einfach alles, was uns ergänzen könnte.
Kann man Guestspots machen bei euch?
Ja, klar. Klar, ich habe immer dafür einen Raum.
Cool.
Also, wer das genau. Ja, klar. Sonst, den Keller kennst du oder weißt du?
Nee, den kenne ich nicht. Ja. Oh. Da durfte ich nicht rein, als ich bei der Party war.
Oh, ja.
Naja. Ja, okay.
Jetzt habe ich auch alles gesagt.
Meldet euch auf jeden Fall, wenn ihr ein Stück Tätowiergeschichte mitnehmen wollt, dann kann ich euch das sehr, 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 sehr ans Herz legen. Richtig cooler Laden, super schön eingerichtet und wie gesagt, eine absolute Legende im Pott. Und ja, ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall. Schön, dass es geklappt hat. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Lasst gerne ein paar Kommentare da, wenn ihr Bock drauf habt. Meldet euch bei Ilja, wenn ihr Bock habt, in Essen in einem geilen Studio zu arbeiten. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ne? Bis dahin. Tschüss.
Ja, danke sehr.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.